Mhm.
So weit. Soll man einen Profi holen?
Wolltest du noch irgendwas sagen?
Mhm.
Der Profi ist hier, der nimmt übrigens schon auf.
Achso, auch.
Und schön, dass du toll. Jetzt auch gerade ist unser Zuhörer.
Schön, genau, dass du bist jetzt zur Tür reingekommen.
Wir freuen uns sehr. Deswegen hallo und willkommen.
Ach.
Der Basti und der Mario.
Ja.
Die Business Bulletten.
Ich bin der Basti.
Ich bin der Mario.
Ich bin der Basti.
Heute?
Ja. Folge
37.
Ach, 37.
Wir hatten letzte Woche unsere Geburtstagsfolge.
Oh ja.
Wenn du die verpasst hast, dann kann dir keiner helfen.
Aber wenn du sie gehört hast, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, dass ich endlich meinen Jingle bekommen habe. Ganz am Anfang. Ich hab ihn jetzt. Hat ja auch nur 36 Folgen gedauert.
Der war schon zweimal da. Und jetzt in dieser Folge das dritte Mal.
35 Folgen gedauert.
Schön, dass du heute hier bist. Und was geht's heute? Wir sind dabei, dich aufzuklären über etwas, das es früher, glaube ich, in der Menge nicht gab.
Raketen.
Die sind, glaube ich, weniger geworden. Na, wer weiß. Weniger, aber schlimmer vielleicht. Ach, keine Ahnung, anderes Thema. Aber nein, was es früher gab, die Mentalität der Menschen früher sagte ja, such dir einen Job,
ja.
Mach den bis zur Rente und ja. Dann geh in Rente.
Ja.
Punkt. Heute ist die Welt der Arbeit eine ganz andere. Erstens bindet man sich nicht mehr auf Biegen und Brechen ein Leben lang an einen Arbeitgeber. Aber was auch noch dazu gehört ist, man hat nicht unbedingt mehr nur einen Job. Jetzt wirst du sagen, ja, früher gab es ja auch schon Leute mit zwei Jobs. Ja, aber früher hatten die den eher aus, also ich behaupte das jetzt, die Motivation früher war schlichtweg Geld,
ja.
Lebensunterhalt. In anderen Ländern, vielleicht auch in Deutschland, vielleicht sogar ein Stück weit Existenz. Da musste man einen zweiten Job annehmen, weil es sonst nicht gereicht hat. Auch das gibt es heute.
Aber das gibt es heute auch noch.
Das gibt es heute auch noch. Was aber, sage ich mal, in den Regionen, wo man es eigentlich nicht müsste, trotzdem passiert ist, dass die Menschen sich nach, uns beiden geht es jedenfalls so, glaube ich, passiert, werden wir gleich mal erörtern, dass die Menschen sich wünschen, mehr, wie soll ich sagen?
Selbstverwirklichung.
Ja, genau. Also mehr von ihren charakterlichen Stärken zu bedienen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Jobs, in denen man komplett glücklich ist und alles bedient, was man gerne selber macht. Sondern ich glaube viel eher, dass es Jobs gibt, die man einfach sehr, sehr gerne macht, wo einem aber ein bisschen was anderes noch fehlt. So, und diese Lücke kann eben ein zweiter Job schließen. Oder wie war das bei dir?
Ich würde
erst mal was zu deiner Situation sagen. Was heißt denn bei dir zweigleisig fahren? Wann und wie ist und war das denn so?
Na, ich würd, bevor ich darauf einsteige, würde ich einen klitzekleinen Schritt zurückgehen. Du sagst ganz liebevoll, einen zweiten Job zu haben.
Mhm.
Ich würde es gar nicht so nennen, weil ich finde, der irritiert sogar.
Auch schön, ja.
Ein zweiter Job heißt ja am Ende des Tages, ich nehme ein zweites Angestelltenverhältnis, in der Regel als Nebenjob, also als
58
da verwirkliche ich mich ja immer noch nicht selber, sondern das tue ich, wenn ich einen Nebenjob annehme, also einen zweiten Job annehme, mache ich das in der Regel aus der Motivation heraus des Geldes. So ehrlich, denke ich, kann man in den meisten Fällen.
Nee.
Also nicht, weil du dich verwirklichen willst.
Der zweite Job, meinst du?
Ja.
Nee, würde ich komplett widersprechen.
Was du meinst, ist eine zweite arbeitliche Tätigkeit.
Ja, gut, okay, das ist jetzt Wortklauberei. Also, das ist ja eine Deklarationsfrage.
Ja, aber ich finde, das sollten wir, also genau darüber sollten wir sprechen, worüber wir sprechen. Wir sprechen
ja,
nicht darüber, dass es heute mehr Leute gibt, die einen zweiten Job haben, der Minijob heißt, sondern wir reden heute davon, dass es mehr Leute gibt, die einen zweiten Job haben, der heißt, ich habe Nebengewerbe angemeldet.
Ja, okay, das müsste man wahrscheinlich wirklich unterscheiden. Also ja, das stimmt. Was wir natürlich nicht meinen, das gibt es nach wie vor. Der Student, der sich was dazu verdienen will, der macht im Prinzip auch zwei Arbeiten. Ne?
Ja.
Man darf ja nicht denken, studieren ist jetzt kein Vollzeitjob, sondern das ist schon, ne, so. Lernen kostet einen Haufen Zeit, einen richtig viel Aufwand. Man wird dafür nur sauschlecht bezahlt. Oder gar nicht.
Gar nicht.
Aber am Ende ist es auch nur ein Beruf, ne? Man lernt was. Und die suchen sich ja nicht umsonst einfach einen Minijob dazu, wo sie, ne? Oder eben Leute, die, keine Ahnung, irgendwo eine Teilzeitstelle haben, die reicht dir nicht, du kannst aber nicht hochgehen. Na gut, dann nimmst du dir einen zweiten Job und füllst diese Lücke. Also natürlich gibt es den monetaren Grund auch noch. Und der ist auch ganz wichtig. Klar, die Gesellschaft gibt es auch her, muss man auch sagen. Aber, und das ist, was ich meinte, ist, es gibt in den Regionen, wo man zum Beispiel eine Vollzeitstelle hat, die dir vielleicht als Familienteil oder eben auch alleine eigentlich genug Geld zum Leben bringt. So, du bist vielleicht glücklich, du bist vielleicht einer der seltenen Menschen, die sagt, ich habe sogar genug. Das ist eine Qualität heutzutage. Aber dich stört ja nicht das Geld, Du hast genug, sagen wir mal, du hast so viel Geld, du kannst gut leben, ja, dir geht's nicht schlecht. Nein, dich stört die Tätigkeit, weil dir da was fehlt.
Genau.
Diesen Fall ganz speziell, hast du recht, muss man deklarieren. Diesen ganz speziellen Fall meine ich, weil der trifft auf uns beide ganz gut zu.
Eben drum, und den übst du ja nicht als Minijob aus, sondern den übst du ja in einem Nebengewerbe aus, als Einzelunternehmen.
Das stimmt, wobei das eine das andere nicht, also manchmal fängt es ja auch so an und man macht dann Gewerbe draus oder so, keine Ahnung. Manchmal macht man ja, es gibt ja bestimmte Sachen, die fängt man als Nebenjob an, also als Minijob, stellt dann fest, oh, ich kann das so gut, ich mache das mal alleine weiter, meldet ein Gewerbe an und entwickelt das, wäre ja auch ein logischer Schritt.
Ja, das stimmt.
Alles neben meinem Hauptberuf.
Das stimmt, aber am Ende finden wir uns alle irgendwie beim Unternehmertum wieder.
Das,
und genau. Ich glaube, das wollte ich nochmal herausarbeiten, dass das heute unser Thema ist mit dem zweiten Job,
ja.
Mit dem, ich bin hauptberuflich, nennen wir es mal so, angestellt und bin nebenberuflich mein eigener Chef.
Das ist sogar nochmal eine ganz andere Stufe zu sagen, du machst ja nicht nur eine Nebentätigkeit, wo du das machst, was du gern tust oder dir was dazu verdienst oder was auch immer, sondern wenn es dann so weit geht, Gewerbeschein und Unternehmertum, dann bewegst du dich ja, mal angenommen, du warst vorher, so wie ich zum Beispiel, jahrelang, dein Leben lang, vielleicht sogar nur in Anführungsstrichen Beschäftigter, Angestellter, was auch immer, dann bewegst du dich auf einmal auf ein Feld,
das du nicht kennst.
Das ist ein ganz anderes Game.
Ja, genau.
Na, das Unternehmerdasein ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst und du bist Angestellter und du triffst Unternehmer, dann musst du dir ja vorstellen, als Angestellter trägst du ja kein Risiko. Also das einzige Risiko, was du hast, ist, dass du dich so kacke anstellst, dass du gefeuert wirst, aber dann bist du selber schuld. Aber ansonsten kann dir nicht viel passieren. So, du bist ganz normal versichert und man kümmert sich um dich und die Welt ist in Ordnung. Du kriegst Aufgaben, erledigst sie und fertig. Du kriegst Aufgaben, erledigst die und fertig. Mhm. Als Unternehmer musst du dich, und da fängst du schon an, erstmal drum kümmern, wo kommt denn so eine Aufgabe her? Da gibt dir keiner eine Aufgabe, sondern du musst dir die suchen. Du musst dafür sorgen, dass jemand dir was anvertraut. Damit fängst du schon mal an.
Ja,
damit trägst du außerdem alle Risiken, vielleicht sogar für Mitarbeiter irgendwann. Und es schert sich, da muss man ganz ehrlich sein, niemanden direkt darum, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das interessiert nur dich. Allen anderen ist das völlig egal. So, nicht nur das, sondern du wirst sogar auch bestraft, wenn du nicht erfolgreich bist, weil dann treten dir Leute in den Arsch, weil du hast ja ein Versprechen gegeben, ne? Du bist ja Verträge eingegangen.
Gegenüber den Kunden.
Du hast also Verpflichtungen, ne? Gegen Kunden, auch gegen Gläubiger und so, wenn du
also vielleicht auch,
du hast Pflichten, also dir wird ganz viel auferlegt. Das heißt, das Selbstständigen-Game als nebenberuflich ist was, ich würde mal sagen, bei mir war es jedenfalls so, man schlittert da so rein, man macht sich das gar nicht bewusst und im besten Fall wächst man dann an der Aufgabe. So ging's und geht es mir heute noch. Und man guckt sich öfter mal um, auch beim lieben Geld, vielleicht sogar vor allem beim lieben Geld, man guckt sich öfter mal um, wie wenig zum Beispiel 10.000 Euro sind. Weil der Kontext ein ganz anderer ist. Ne? Also man hat dann auf einmal ganz andere Baustellen. Wir sind schon 5 Schritte weiter, aber nochmal grundlegend zu dem Thema zurück.
Sind wir tatsächlich. Ne?
Also man begibt sich auf ein neues Schlachtfeld, will ich damit sagen.
Ganz genau. Und das neue Schlachtfeld beginnt immer damit, wenn ihr das tun wollt, dass ihr ein Gewerbe anmeldet. Da geht es noch gar nicht darum, dass ihr Aufgaben bekommt und Aufgaben erledigt, sondern es beginnt damit, ein Gewerbe anmelden, gegebenenfalls Steuernummer oder...
Kriegst du ja dann, genau.
Ne?
Da geht es dann los.
Oder verwendest die von dir, je nachdem. Aber da hilft das Finanzamt und aber auch ein Steuerberater. Nächstes Thema, Steuern müssen dann gemacht werden. Machst du sie alleine? Musst du dir da auch noch Wissen ran schaffen?
Holst
du dir einen Steuerberater?
Der
kostet übrigens Geld.
Und das geht ja bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe das ja auch. Ne? Du kannst ja, also spielen wir kurz mal durch. Ja, mal angenommen, du hast irgendwie nebenbei bemerkt, ich kann ganz gut Ansteckblüten machen. Hat jemand Big Bang Theory gesehen? Pennys Blütentraum? Ich lach mal tot, das ist genau das Ding.
Spaß mit Flaggen ist hängen geblieben.
Auch schön. Stell dir vor, du kannst Flaggen machen. Ja, du machst jetzt nebenberuflich Flaggen und du kannst es so gut, dass Leute sagen, boah, ich würde die gern von dir kaufen. Ja klar, verkaufe ich dir. Ja, jetzt will ich dafür aber eine Rechnung haben. Das ist der Punkt, wo du weißt, jetzt brauche ich ein Gewerbe. Du kannst keine Rechnung schreiben ohne Gewerbeschein. Mhm. Und die meisten Leute, die das nebenbei machen, die werden im Jahr wahrscheinlich nicht einsteigen mit mehr als 21.500 Euro Umsatz.
Die Grenze habe ich nicht im Kopf tatsächlich.
Ich glaube, die ist es im Moment noch. Oder 22.500 sind es im Moment. Es waren mal 17, jetzt sind es 22. Das heißt, wenn du unter 22.500 Gewinn machst, nee, Umsatz machst.
Umsatz
machst.
Umsatz ist was anderes.
Können wir auch drüber sprechen, also wirklich,
was ist Umsatz, das machen wir gleich, was ist Gewinn.
Also wirklich Geld einnimmst, was ja in den meisten Fällen bei einem Nebengewerbe erstmal so sein wird. Du fängst ja nicht an mit 100.000. Wird es auch geben, aber im Regelfall hast du erstmal irgendwie sowas wie hier mal 100 Euro, da vielleicht mal 500 Euro im Monat und so und dann ist das Jahr rum. So, wenn das so ist, dann bist du ein sogenannter Kleinunternehmer und dann kannst du dir, und das ist wirklich die einfachste Form des Businesses, da holst du den Gewerbeschein. Ich habe das 8 Jahre lang als Fotograf nebenberuflich gemacht, funktioniert wirklich super. Ich brauchte keinen Steuerberater, auch steuerlich ist es im Grunde kein Ding. Denn es ist nicht schwer. Alles, was du machen musst, ist irgendwo eine Tabelle führen, wo drin steht, guck mal, so viel habe ich eingenommen, so viel habe ich ausgegeben und so viel ist übergeblieben. Eine Einnahmenüberschussrechnung nennt man das. Das ist alles, was du machen musst. So, und bei deiner Steuererklärung, auch die kannst du mittlerweile sehr gut selber machen, auch mit einem Nebengewerbe, trägst du diese Werte mit ein und dann ist die Welt in Ordnung. So.
Genau, ergänzend vielleicht diese 22.500 oder wie auch immer die Grenze jetzt sein sollte, kann man ja nochmal recherchieren. Mhm. Das ist eine Kann-Variante, ne? Also da müssen wir drüber sprechen, vielleicht oder den Hinweis geben, warum gibt es die? Der Mann recherchiert parallel und ich rede einfach weiter. Diese Kleinunternehmerregelung, die besagt im Grunde nur, dass ihr nicht umsatzsteuerpflichtig seid. Das heißt, diese Umsatzsteuer, was ihr erkennt, diese 7% und 19%, die gibt es dort nicht. Da ist netto gleich brutto.
Richtig.
Das hat Vor- und Nachteile.
Absolut.
Und bist du unter diesen 22.000...
25 habe ich jetzt?
25.000, du hast recherchiert. Bist du unterhalb dieser 25.000 Euro Grenze pro Jahr, kannst du wählen. Also du kannst selber entscheiden, mache ich Kleinunternehmerregelung ohne Umsatzsteuer oder verzichte ich auf die Kleinunternehmerregelung und nehme mit Umsatzsteuer. Der Mario meldet sich.
Ich habe eine Meldung,
ja.
Aber du kannst dich nur einmal entscheiden.
Korrekt.
Du kannst Kleinunternehmer, kannst du sein, wie du willst.
Ja.
Entscheidest du dich einmal für Vorzugssteuerabzugsberechtigt, also voll versteuert, Vorsteuer, genau, nicht Vorzugssteuer. Entscheidest du dich einmal dafür, hängst
dann ist
du,
das so.
Ich glaube, 5 Jahre gebunden, ja, an diese Regelung. Also dann kannst du erstmal nicht zurück zum Kleinunternehmer. Und da wird's, für mich war das so, ich mache das jetzt seit 3 Jahren so, und ich finde, ab da ist es auch eine freiwillige Regelung, aber ich kann dir nur empfehlen, wenn du diesen Schritt mal irgendwann gehst oder da vielleicht gerade stehst, dann hol dir einen Steuerberater.
Weil auf jeden Fall.
Das Ding ist das, du kannst das auch mit deinem Viso-Steuerprogramm oder Elster oder irgendeine App, du kannst das auch selber machen. So ist das nicht. Aber ich sag dir, was passiert ist, als ich meine Steuerberaterin endlich gefunden hatte, das ist übrigens heute, fang frühzeitig an zu suchen. Steuerberater gibt es zwar viele, aber kaum einer nimmt Mandanten an. Das ist ein bisschen wie eine Arztsuche. Wenn du den dann gefunden hast, dann brauchst du bestimmt, bei mir waren es so 1,5 Jahre, um erstmal alle Fehler glatt zu ziehen, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Der Steuerberater ist ja nicht umsonst Experte. Der guckt sich alles an, was du machst. Und der, bei mir war das so, meine allererste, du kriegst mal eine Rückmeldung nach einem Monat, kriegst du mal die Buchhaltungsrückmeldung, da stehen immer die Bemerkungen der Steuerberater drauf. Das waren 3 A4-Seiten.
Oh, Scheiße.
Voll mit Sachen, wo die mir erklärt hat, Junge, wo fange ich an?
Sind
viel. Weißt du, die erste Seite war so eine Backpfeife, die kriegst du. Einfach damit du nächstes Mal einfach fragst, bevor du Mist machst. Und dann zeigt die dir erstmal Fehler. Also wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um alle Fehler auszubügeln. Mhm. Und das macht man ja nur aus einem Grund. Es könnte dir ja theoretisch alles egal sein. Ja, bei mir geht es ja auch, du könntest ja einfach Steuern einheimsen, das ist gut. Aber ich sag dir, was passiert ist, als ich Kleinunternehmer war. Ich war 8 Jahre Kleinunternehmer und ich bin ja richtig clever. Ich war der cleverste Kleinunternehmer überhaupt.
Alle.
Ja. Ich hatte eine Einnahmenüberschussrechnung. Ich sagte das hier, wenn die Finanzamt zuhört, die können ruhig mithören. Das ist nichts Illegales, ich war nur blöd. Ich war wirklich nur ein bisschen doof. Pass auf.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wissen
doch,
will,
doch, was pass
jetzt
auf, kommt. Doch, das war gut. Pass auf. Das Schöne an einem Kleinunternehmen ist ja, an einem Kleingewerbe ist ja, dass du steuerlich absetzen kannst, was du sonst, mal angenommen, du machst das, was du sowieso schon als Hobby gerne gemacht hast, das, was dein Hobby früher gekostet hat und was du einfach selber bezahlt hast und worauf du ganz normal Steuern bezahlt hast, das bezahlt jetzt deine Firma. Das heißt, das versteuerst du auch. Na, früher hast du dir, ich zum Beispiel, habe mir Kameras gekauft, die musste ich einfach bezahlen und dann war gut. Die konnte ich nirgendwo abschreiben von meiner Steuer. So, hast du aber ein Gewerbe, dann kaufst du dir eine Kamera ja als Fotograf zum Fotografieren. Das heißt, du schreibst die dann ab. Und auch alles andere, was du kaufst, ziehst du ab. Das heißt, immer die Sachen, die du einnimmst, würden gegengerechnet mit der Steuer, die du bezahlst, für die Sachen, die du für die Firma kaufst. So. Und das ist diese Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, 10.000 Einnahmen im Jahr habe und ich habe 9.000 Euro ausgegeben, habe ich 1.000 Euro Gewinn gemacht, die Welt ist in Ordnung. Das war meine Rechnung. Wenn man aber abschreibt, ich habe das 5 Jahre, sagen wir so, ich war 5 Jahre lang immer so, ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht zu viel ausgebe, aber jetzt auch nicht unglaublich viel Gewinn mache, weil dann bezahlst du ja mehr Steuern und so. Ne? Also habe ich immer zugesehen, ich mache zwar Gewinn, aber jetzt nicht übermäßig. Jetzt schreibe ich aber auch Sachen ab. Und ich als Kleinunternehmer, der meine Steuer selber gemacht habe, habe immer nur gesehen, Einnahmenüberschussrechnung, 1.000 Euro plus, die Welt ist in Ordnung. In Wirklichkeit habe ich einen Laptop und 2 Kameras über Jahre abgeschrieben. Das heißt, ich war über Jahre lang, weil die musst du auch noch abziehen von deinem Gewinn, ich war über Jahre lang im Minus. Und was jetzt passiert, wenn du Kleinunternehmer bist, nach 5 Jahren guckt sich das Finanzamt, das ist so ein Standardding, das machen die einfach. Und das ist auch bekannt und wenn man das vorher googelt und weiß, deswegen sage ich dir das jetzt, dann ist das alles gut. Wenn man es nicht weiß, dann kommt das Finanzamt nach 5 Jahren und sagt, wir würden sie mal prüfen. Wir wollen uns das mal angucken.
Wie lebst du noch, wenn du immer Minus machst?
Ja, genau. Und das stößt dir nämlich auf. Das ist es, worum es geht. Sie haben jetzt 5 Jahre lang Minus gemacht. Da ging bei mir das erste Mal die Fragezeichen an. Wieso denn? Ich mach doch Plus. Nee, Käse. Ich habe 5 Jahre lang wirklich, ohne zu merken, ohne mal so clever, Minus, Minus, Minus. Und ab da hat das Finanzamt gesagt, pass mal auf, du kriegst von deiner Firma alles, was du da jetzt abschreibst oder als Steuern geltend machst, kriegst du erstmal gar nichts, kriegst keine Rückzahlung, nichts. Weil deine Gewinnerzielungsabsicht nicht schlüssig geklärt ist. Das war 2018. Und das ist so geblieben. Da brauchst du auch gar nicht, ich bin jetzt auch keiner, der mit dem Finanzamt anfängt zu diskutieren. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich wusste 2018 schon, werde ich irgendwann mal voll versteuert, gebe ich das irgendeinem Experten. Ich habe sogar damals schon Leute angefragt, aber da war es einfach noch zu teuer. Ein Steuerberater kostet auch ein Schweinegeld, ne? So, und jetzt bin ich vor 3 Jahren in die Vollversteuerung gegangen, weil ich weit über diese 25 hinausgekommen bin, habe mir einen Steuerberater gesucht. Und was soll ich dir sagen? Das erste Schreiben, was ich vom Finanzamt bekommen habe, waren die Steuererklärungen von 2018 bis 2022, die auf einmal alle abschließend geklärt waren. Und ab dann war meine Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr in Frage gestellt. Das heißt, das hängt dir ewig nach, wenn du in den ersten 5 Jahren Kleinunternehmer-Dasein nicht aufpasst. Das heißt, nicht nur deine Einnahmenüberschussrechnung muss stimmen, sondern auch deine Abschreibung musst du da reinrechnen. Machst du 5 Jahre Minus, diese 5 Jahre gibt man dir, weil man davon ausgeht, dass ein neues Gewerbe erstmal Geld schluckt, dass man nicht gleich Plus macht. Aber nach 5 Jahren sollte man anfangen, wenigstens ein bisschen Plus zu machen, vor allem, wenn es ein Nebengewerbe ist. Und wenn das nicht ist...
Nach 2 Jahren sagt man eigentlich, ne, sollte man
sonst
wenigstens auf eine Null kommen.
Kommt das Finanzamt nämlich berechtigterweise und fragt sich, machst du das hier, um Geld zu sparen, eine höhere Rückzahlung zu kriegen? Weil dann ist das nämlich Steuerbetrug.
Und, ja, und wie finanzierst du es auch?
Und das ist ganz blöd. Ja, genau. Das finanzierst du. Also so viel mal so ein kleiner Ausflug.
Das war ein großer Exkurs, aber mega spannend tatsächlich.
Und ich würde immer noch jedem empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, erstmal natürlich versuch nicht irgendwo Schwarzgeld einzunehmen, das geht irgendwann immer nach hinten los, das haben genug Leute erlebt, sondern wenn du die Möglichkeit hast, dein Hobby zum Nebengewerbe zu machen, dann hol dir, und das ist super, Gewerbeschein kostet glaube ich 19 Euro, es ist nicht so, dann hol dir einen Gewerbeschein, du kannst Rechnung schreiben, du hast eine Steuernummer, Steuererklärung, brauchst erstmal nichts weiter machen, du hast 19 Euro Ausgaben für einen Gewerbeschein, dann darfst du Rechnung schreiben. Und eine Vorlage für eine Rechnung kannst du dir im Netz überall runterziehen. Sag ChatGPT, bau mir eine Rechnungsvorlage, hau dein Logo da drauf, schreib Rechnung.
Auch nicht mehr.
Naja, aber ich meine, also es gibt ja für Rechnungen sind ja immer noch keine Formensache, sondern haben nur bestimmte Sachen, die drin vorkommen müssen. Solange du dich daran hältst, ist die Welt in Ordnung.
Ja, aber Achtung, auch da gab es eine Änderung. Hm. Rechnungen dürfen, wenn sie einmal geschrieben sind, im Nachgang nicht mehr veränderbar sein.
Das war aber schon immer so, gar keine Frage.
Nein.
Wenn Rechnungen festgeschrieben sind, dann
ja,
ist durch.
Aber das Format durfte früher in Excel einfach abgespeichert sein. Du konntest früher in Excel und dann Word eine Rechnung schreiben und die so speichern. Das war okay, durfte sie zwar nicht mehr ändern, aber es war legitim, das in dem Format drin zu lassen. Das ist heute nicht mehr so. Heute müsste sie eine PDF sein, wo du wirklich nicht mehr rankommst.
Ja gut, das machen Buchhaltungsprogramme. Ne? Also das
genau,
ist ja bei
deswegen
Lexware
der Hinweis, also nicht random
Lexware
irgendwie.
Schreibt die fest und das ist gut.
Aber nochmal einen kurzen Hinweis zu diesem Kleingewerbe und Nicht-Kleingewerbe und Vorteile, Nachteile. Aber ich wollte den Manu jetzt nicht unterbrechen.
Viel zu ausgeufert.
Wenn du anfängst mit deinem Business und deine Kunden oder Zielkunden sind hauptsächlich Privatkunden, dann empfiehlt sich hier tatsächlich diese Kleinunternehmerregelung, also ohne Steuer und diese nicht abzuführen. Ist dein Kundenkreis oder dein Zielkunde ein Geschäftskunde, dann solltest du von Anfang an überlegen, ob du nicht diese Kleinunternehmerregelung sein lässt und gleich mit Umsatzsteuer macht, weil du wirst für den Geschäftskunden, also diesen B2B-Kunde, wirst du total uninteressant. Weil der Geschäftskunde kauft bei dir ein und er zahlt im Grunde nur netto, weil die Mehrwertsteuer, die du oben drauf schlägst, die holt er sich vom Finanzamt zurück. In dem Moment, wo du Kleinunternehmer bist, ist netto gleich brutto. Das heißt, du stellst eine Rechnung, der bezahlt dir die Rechnung, der kann sich aber nichts zurückholen. Das heißt, der wird im Zweifelsfall überlegen, wenn es die gleichen Gelder sind oder das gleiche Produkt ist, kaufe ich bei dem, der Kleinunternehmerregelung hat oder kaufe ich bei dem, der keine Kleinunternehmerregelung hat. Und der Geschäftskunde wird sich dann gegen dich entscheiden.
Das habe ich auch ein Beispiel. Tatsächlich, genau, du hast vollkommen recht. Und das gipfelt sogar darin, dass du im sprichwörtlichen Sinne hat dein Tun Grenzen. Nämlich die deutschen Landesgrenzen.
Ah, okay.
Ich hatte einen Unternehmer, der hat mich als Fotograf da habe ich, glaube ich, schon angefangen, Video zu machen, war aber noch Fotograf. Der wollte mit mir, ich weiß nicht mehr, irgendwas produzieren und kam nur aber aus der Schweiz. Ich komplett unwissend, der hat mich damals gefragt, kannst du mir eine Rechnung schreiben? Ich so, ja, klar, kein Problem und so. Mit Mehrwertsteuer? Nee, kann ich nicht, aber sollte ja kein Ding sein. Und, nee, geht nicht. Wenn du im Ausland, weil du darfst nämlich im Ausland, du darfst quasi als Vollversteuerter im Ausland keine Steuern generieren, Also du kannst keine Umsatzsteuer aus dem Ausland oder im Ausland generieren. Und folglich hast du auch keine Umsatzsteuer-ID. Die brauchst du nämlich. Eine Umsatzsteuer-ID brauchst du, wenn du im Ausland Rechnungen schreibst. Weil darüber wird nämlich in Deutschland getrackt quasi, wer hier wo Steuern und Geschäfte im Ausland macht. Und ohne Umsatzsteuer-ID kannst du ins Ausland keine Rechnung schreiben.
Logisch, jetzt wo du sagst, natürlich braucht die ID.
Und ich dachte zu ihm damals, na und ich schreibe dir einfach eine Rechnung. Geht nicht. Da hätte der Probleme gekriegt und ich, das wäre ein Riesen. Also das hat tatsächlich sprichwörtlich Grenzen. Das heißt, ich glaube, man muss so unterscheiden, die Kleinunternehmerregelung ist was, wenn du jetzt, so das Klassische, ne, du hast, du putzt zum Beispiel nebenbei Fenster, kenne ich ganz viele. Oder du machst so eine Baumpflege. So gerade Grünpflege und so ist übelst im Kommen als Kleinunternehmerregelung.
Oder machst irgendeinen Etsy oder Online-Shop, Ebay-Shop, auch da, Achtung, Gewerbe.
Genau, alles, was andere Einnahmen sind, überhaupt, wo du Einnahmen hast, ja, die unterliegen dieser Gewerbepflicht. Deswegen ist es das Einfachste erstmal, das ist wirklich einfach, Gewerbeschein holen, Kleinunternehmer sein, ist immer einfach, kann man immer machen. Was noch cool daran ist, wenn man gleich voll versteuert macht, man gewöhnt sich direkt dran. Für mich war das ein riesen Umschwung, der erstmal ein bisschen komisch ist, weil du als mit Vorsteuer und so, es wirkt komplizierter, ist es aber im Grunde eigentlich gar nicht. Letzten Endes machen das mittlerweile Programme wie Lexware oder sowas für dich mehr oder weniger automatisch und so. Man gewöhnt sich jetzt schneller dran, weil du hast dann als Kleinunternehmer eine gewisse Umgewöhnung erstmal an dieses ganze Unternehmerdasein und dann kommt später nochmal eine riesen Umgewöhnung an dieses Vorsteuerding. Das war für mich irgendwie so ein Breakpoint, keine Ahnung, aber der ist auch nicht so schlimm. Wenn man sich dann gleich dran gewöhnt, hast du natürlich den Vorteil, dann bist du gleich volle Kanne Unternehmer und dann ziehst du halt durch. Das ist die Abwägung. Du kannst also sehr einfach erstmal schnell anfangen, mit wenig Kosten, wenig Nebenkosten auch. Oder du weißt direkt, alles klar, ich will hier richtig was hochziehen. Dann, wie Basti sagt, mach gleich voll versteuert, zieh voll durch, dann brauchst du nicht später nochmal irgendwie, weißt du, weil da kommen noch genug Sachen, die kompliziert sind und viel und planen, so, da willst du nicht noch eine Baustelle mehr haben. Also, Kleinunternehmer ist einfach, Vorsteuer ist für die Zukunft einfach sowieso irgendwann angesagt.
Spätestens, wenn du über die 25.000 Euro kommst.
Ein Jahr lang darfst du es? Also die Regelung ist, im letzten Jahr 25.000 Maximum und im laufenden oder kommenden Jahr maximal 100.000 wahrscheinlich. Dann, so lange kannst du immer noch Kleinunternehmer bleiben.
Ach so, ja.
Ja, wenn du dann das zweite Jahr 100.000 machst, dann musst du halt.
Also ihr seht, wie wenig ich mich damit beschäftigt habe, weil es für mich auch nie
eine Frage kam. Ich habe jetzt auch gegoogelt, ne?
Also. Weil es nie eine Option war, schon allein aus dem Grund, den ich euch genannt habe, meine Kunden sind Geschäftskunden.
Jetzt sagen wir doch mal genau, wie hat es denn bei dir angefangen? Wir sind jetzt schon hart in diesen ganzen Modalitäten.
Wir sind völlig falsch abgebogen.
Also, finde ich gar nicht.
Also nicht falsch, aber genau, das war ja dein Teaser gewesen, da sind wir gar nicht angekommen.
Manchmal ist es das, was dich davon abhält, ne? Es ist ja immer so, ne? Dinge, die kompliziert werden, wo es um Geld geht, sind eben auch die größten Baustellen, die man hat, wenn man sich
jetzt
überlegt,
haben wir, genau, was jetzt mache haben ich wir jetzt? Ganz viel darüber gesprochen, wie schwer das oder worauf du achten musst. Das ist eher so ein, oh mein Gott, ich überdenke das nochmal und lass das sein. Genau. Nein.
Jetzt kommen wir mal zu den Joys, zu den guten Sachen. Was hast du überhaupt gemacht? Was war dein Hauptberuf und was war dein Zweitberuf? Und warum hat sich das so manifestiert?
Also mein Hauptberuf war im Sales, im Direktvertrieb. Im Direktvertrieb, also klassisch.
Aber im Großen, darf man das nennen hier? Darf man das Unternehmen nennen?
Weiß ich nicht.
Also, es ist ein großer, zweitrangiger Telekommunikationskonzern.
Ja.
Die absolute Nummer 2. Mehr muss man nicht sagen.
Und jetzt weiß ich schon nicht mehr, ob du das so nennen darfst.
Ich habe bei der Telekom gelernt.
Glückwunsch.
Das war die Nummer 1. Ich bin heute noch bei der Telekom-Kunde.
Genau so ist es.
Ja, aber da hast du im Sales gearbeitet. Im Großkunden, glaube ich, ne? Sogar.
Mittelstand.
Mittelstand.
Mittelstands-Direktvertrieb im Außendienst.
Also ein hartes Business.
Ja.
Würde ich sagen.
Herausfordernd. Ja. Hart, herausfordernd, ja. Mit einer Menge Spaß. Wirklich eine Menge Spaß. Das ist so der Hauptjob gewesen. Warum gab es Plan B? Also gab es überhaupt Plan B? Nein, es gab nicht so richtig einen Plan B. Man
schlittert da so rein, oder?
Genauso ist es. Es war eher so, ganz ursprünglich stellte ich mir irgendwann in diesem Vertrieb die Frage, also Vertrieb heißt natürlich nicht immer nur, du fährst zum Bestandskunden hin, isst einen Keks und trinkst einen Kaffee und fährst wieder nach Hause. Ja, also wer das denkt, nein, Vertrieb ist dann nichts für dich. Vertrieb heißt auch Neukunden, regelmäßig Neukunden. Akquise, Akquise, Akquise. Und dann kannst du das so tun, wie dir ganz viele Menschen das gerne erzählen, weil sie das schon immer so gemacht haben. Kaltakquise, rausgehen, klopfen, klingeln, vorstellen, Telefon in die Hand nehmen oder. Ja, also ihr wisst selber, was ich meine, ich will das gar nicht weiter ausführen. Oder du kommst plötzlich an diesem Punkt, so wie Basti, ich, der sich die Frage stellt, warum muss ich Akquise eigentlich so machen, wie seit 100 Jahren? Und warum muss es so kompliziert sein? Und geht's nicht einfacher? Und welche Möglichkeiten gibt's da? Und wie machen andere Akquise? Das war so der Start. Und da reden wir noch nicht davon, dass ich morgen ein Gewerbe angemeldet habe. Und dieser Gedanke liegt lange, 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 lange zurück. Und dann habe ich mich mit dem Thema der Neukundengewinnung beschäftigt. Erstmal in der Branche und dann über die Branche hinaus. Und habe eins festgestellt, im Grunde tun 90% das Gleiche. Kaltakquise, Telefonakquise, Empfehlung.
Mit denselben Skripts und Wordings wahrscheinlich sogar.
Ja.
Merken wir ja heute noch.
Ja. Und habe gesagt, das kann nicht sein, dass heute immer noch so Akquise gemacht wird mit den Mitteln, die wir haben. Das kann nicht sein. Und dort bin ich dann tiefer eingestiegen, habe das hinterfragt, habe mich beschäftigt, habe mir Bücher geholt, habe gelesen, habe mir sogar auch ein Coaching geholt. Noch, also bevor überhaupt irgendwie, habe mich da einmal durchcoachen lassen, weil ich war Feuerflamme, ich wollte da tiefer rein. Also ich habe quasi so ein bisschen angebissen an Online-Marketing, Leads, Kunden übers Internet generieren. Da bin ich hart hängen geblieben und da bin ich immer tiefer rein. Das ist wie so eine, wie sagt man, Rabbit Hole? Wie so eine Rabbit Hole war das. Und da bin ich immer von einem Thema zum nächsten gekommen, welches immer wieder neue Fragen aufgeworfen hat. Ne? Und vielleicht auch so eine Frage einfach, wo ich mit der Begrifflichkeit zum Teil nichts anfangen konnte. Das war dann der Grund, warum ich auch dieses Coaching gemacht habe, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich so hooked. Und danach sollte der Zeitpunkt geben, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich aufgegleist, ich habe mir Expertise geholt, ich habe das selber getestet, ich habe das auch mit dem Coaching zusammen gemacht. Ich gehe zu meinem Arbeitgeber, also ich war ja angestellt immer noch, und pitche diese Idee, dass wir modern
Neukunden generieren. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du das erstmal bei dem damaligen Arbeitgeber probiert hast.
Nur deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil es ging darum, für mich.
Da hast du noch gar nicht daran gedacht, das selber irgendwie in Eigenregie zu machen,
sondern null, gar nicht.
Ich versuche mal an dem aktuellen System was zu ändern.
Ja.
Ganz entscheidender Punkt, an dem viele, glaube ich, schon mal waren.
Und das ging von Anfang an nur darum, wie kann ich, also wir Vertriebler sind vom Grundsatz her immer faul. Also wir wissen immer, wie wir mit 20%, 80% Ergebnis erreichen. Und
ich nenne das effizient. Ich bin nämlich auch sehr effizient. Ich bin ganz oft effizient.
Dieses Mindset, das ist, glaube ich, wichtig auch für die Story, dieses Mindset, mit dem war ich unterwegs. Ja? Wie kann ich mit weniger Arbeit mehr erreichen? Ja? Wie kann ich smart, modern mehr Geschäft schreiben? Das war so diese Motivation, mein Antreiber. Und das habe ich dann da auch präsentiert und gepitcht und naja.
Dann hast du es bei der Telekom nochmal versucht?
nein, habe ich nicht. Also mit der Energie, mit dem Feuer, wie ich reingegangen bin, so abgekühlt bin ich auch rausgekommen.
Aber was war denn die Begründung? Weil die Strukturen geben das nicht her oder es ist uns zu abgedreht oder wir gehen das Risiko nicht ein. Was war da die Begründung?
Naja, also ganz am Anfang, ich habe es mehrmals versucht. Ganz am Anfang war es einfach Missverständnis. Also es gibt ja in so einem Konzern auch Ebenen, die stehen über dir.
Klar.
Gegebenenfalls haben die das seit 100 Jahren schon so gemacht und haben von dem da drüber zu hören bekommen, wie sie ihren Vertrieb machen sollen. Und so weiter und so fort. So geht die Kette weiter. Und das war zu abstrakt. Das hat keiner so richtig verstanden. Sag doch einfach, du machst die Kamera an.
Mach ich ja nicht.
Dann hört man es. Also ich bin, vielleicht habe ich es auch falsch gepitcht. Ja? Darf man, also wenn es mein Gegenüber nicht versteht und sagt, das kaufe ich dir ab, dann habe ich es womöglich auch einfach falsch gepitcht. Das ist jetzt ein Armutszeugnis im Direktvertrieb bei Mittelstandskunden.
Ja, kann
sein. Was machst du da?
Ich mach was. Mach du weiter.
Okay, mach mal weiter, sagt er. Ich glaube, ich habe es dann nochmal versucht. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie oft ich einen Anlauf unternommen habe. Ob ich es zweimal in Summe, dreimal in Summe gemacht habe, ich weiß es nicht.
Wenn schon zweimal mehr, als ich gemacht hätte.
Und ich glaube, beim anderen Mal war eher so das Thema, Verständnis sowieso, aber dann kam auch noch dazu Struktur oder gibt's nicht her oder mach's halt selber oder also klar für mich war, hier geht's nicht weiter. Zumindest in Kombination mit. Und dann habe ich für mich entschieden, ich teste das mit mir selbst einfach, diese Neukundengewinnung für mein Arbeitgeber.
Das hast du noch ohne Business gemacht, ne? Also da war noch nicht, da hast du noch keinen Gewerbeschein.
Ja, das war ohne, das war
Privatvermögen. Wie testest du denn was ohne?
Ja, das ist Privatvermögen. Also du hast einfach dein privates Geld halt genommen.
Ja, aber du musst doch als irgendwer in Erscheinung getreten sein.
Na, ich bin als Person Sebastian Fehnrich in Erscheinung getreten.
Da bist du quasi online mit Werbematerial rausgegangen, oder was?
Ja, genau. Du kannst ja als, du kannst ja in jedem Facebook-Konto oder ähnliches zum Beispiel, kannst ja Werbung schalten.
Ja, klar. Ja, ja, ja.
So, ich hab da
aber es ist ja eine Entscheidung, ob man das für sich selber...
Ja, genau. Ich wollte halt das testen. Ne? Ich wollte halt irgendwie das herausfinden. Und hab dann einfach, das wird ja vom Konto abgebucht, reicht das nun so ein und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ich teste das mal an und habe dann festgestellt, die Strategie geht auf, das funktioniert. Also A, was mir beigebracht worden ist, B, die Fragen, die ich gestellt habe und C, wie ich mir das Thema in meinem Köpfchen so gedacht habe. naja, du lachst, aber solange wie du nicht merkst, dass dieses irgendwie auch angenommen wird oder Anklang findet oder Erfolg hat, Erfolg ist das richtige Wort, bleibt es vorher nur eine Schnapsidee.
Genau.
Und das hat funktioniert. Und ich war plötzlich in der Lage, mein Vertrieb anders zu gestalten. Von der Theorie her. Ich musste natürlich private Mittel einsetzen. Das habe ich natürlich dann auch gekappt wieder, weil es sollte ein Testlauf sein. Es war so ein Beweis an mich. Hm. Funktioniert es? Ja, es hat funktioniert. Und dann passierte Folgendes. Man spricht drüber, ja, dass ich bin ein Mensch, der ist hier und da gut vernetzt und man tauscht sich aus und ich höre auch gerne zu und sah dann plötzlich in so bestimmten Gesprächen mit Unternehmerfreunden, mit Kunden, mit Freunden, so plötzlich so Business Cases, die so in meinem Kopf so zack, 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 zack dazu. Und ich sage, ah, das kannst du auch mit Werbung, da kannst du auch, wenn du hier mein System, wie ich das so, das würde für dich ja funktionieren und für dich auch. Und ne, also so kam es dann. Und dann war dann so der Punkt, wie sagt man so schön, wie es in den Wald hineinschallt, so sinngemäß, so kommt zurück. Ist jetzt in einem anderen Kontext, ist ja eher negativ belastet, aber so war das. Ne? Oder ja, ich weiß die richtige Flosse. Tu Gutes und rede drüber.
Ja,
ne?
das
ist eher der Spruch, der da passt. Und genau das ist passiert, dass die Ersten kamen und sagten, super, das machen wir so. Wir setzen das so um. Und da war so, naja, das geht, das war jetzt nur eine Idee. Ich kann ja keine Rechnung schreiben.
Naja. Die wollen ja eine Rechnung haben.
Und das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen.
Ja, aber das war der
Plot, das war der
Plotpoint, der dann
gebraucht hat. Das war der Point, der dafür gesorgt hat zu sagen, jetzt gehe ich zum Gewerbeamt, Gewerbeamt, melde ein Gewerbe an und leg damit los.
Ich habe an diesem Punkt, also da hast du dich ja schon, wie viele Jahre sind vergangen vom ersten, was sozusagen vom ersten Gedanken bis zu diesem Punkt?
Vom ersten Gedanken bis zum 1 bis 1,5 Jahre?
Hast du an diesem Plotpunkt schon das erste Mal gedacht, das könnte auch eine alleinständige Zukunft sein, ohne den alten Arbeitgeber?
Nein.
Weil bis dahin war es ja eher eine Idee, ich mache jetzt ein zweites Gleis auf und fahre halt zweigleisig. Mal gucken, was dabei rauskommt. Kommt einem da schon der Gedanke zu sagen, vielleicht brauche ich das alte Gleis gar nicht mehr?
Nein, gar nicht. Das war eher so der Gedanke, also in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dort das Gewerbe anzumelden, musste ja natürlich auch mit dem Arbeitgeber abstimmen, ist klar.
Stimmt, richtig.
Ist wichtig. War nicht der Gedanke, das ersetzt es mal, sondern eher so, das ist meine Challenge irgendwie, die sich nicht als eine Challenge anfühlt, mega Spaß macht und ich weiß, ich kann meinem Gegenüber, also meinem Kunden, maximal helfen. Also das war so dieses...
Das ist fürs Gemüt eher. Das ist nicht existenziell, sondern
hier. Ja, genau. Das war so eine.
Da ging es auch noch nicht um Kohle? Oder spielte die Idee eine Rolle? Also, wie wichtig ist denn da Geld?
Also, wenn du. Und du wirst mir dabei pflichten und viele, die ein Gewerbe gegründet haben, auch. die ersten Rechnungen, die ersten Wege, die du dort läufst, du schreibst eine Rechnung. Die ist aber nicht marktgetreu. Die ist in der Regel natürlich deutlich günstiger.
Ja, als. Wir sind immer Starting Dumper.
Genau. Das ist so. Und das war auch da natürlich so. Und ich hatte auch noch kein Gefühl so richtig. Und hatte ja auch nur meine Erfahrungswerte und wusste auch nicht, logischerweise, was passiert. Also wie viel mehr bekommt mein Gegenüber an Geld für sich mit meiner Dienstleistung, die er jetzt vergünstigt, der einkauft. Also das sind ja alles so Gefühlssachen, die du ja überhaupt erstmal, natürlich spielt Geld eine Rolle. Ne? Natürlich freust du dich, wenn du die erste Rechnung schreibst. Natürlich stellst du die erste Frage, wenn du im nächsten Monat keine Rechnung schreibst, weil du hast ja mit dem vereinbart, dass du das pauschal machst, aber jetzt hast du plötzlich für 3 Monate Arbeit dir eingekauft, obwohl das pauschal ist und irgendwie, wenn du das querrechnest und dann kommen so andere Fragen und dann stellst du fest und sagst, na, warte mal, an den Kunden muss ich nochmal ran. Und übrigens, nochmal, ich komme aus dem Vertrieb, aus dem Direktvertrieb. Yeah, ich hätte es wissen müssen. Ne? Also, aber da war so eher dieses Feuer, dieser Enthusiasmus. Und dann gehst du an diesen Kunden ran und sagst so, hey, 3 Monate sind rum und er sagt so, ja, war richtig geil, ich habe wirklich gut Geld verdient. Ich mache jetzt erstmal eine Pause.
Hä? Okay. Und das ist der Moment, wo du den Schlagring aufziehst, ins Auto steigst und mal eben kurz quer durch Berlin fährst.
Das ist aber das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Es ist, du kriegst keine Aufgaben, du musst dich um Aufgaben kümmern, du hast eine ganz andere Verantwortung, du hast ganz andere Herausforderungen. Und das keine war Frage. Dann halt natürlich so eine, sagst du, hä? Aber. Lange Rede, gar keinen Sinn. Natürlich drehte sich das ja irgendwann. Ne? Das vom Arbeitsaufkommen war das überschaubar ganz am Anfang. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Neugründungen auch so. Das ist mal so ein Gelegenheitsjob, mal so ein Gelegenheitstun.
Ja, jeder muss ja erstmal reinwachsen. Du kannst ja nicht mit dem Pensum, was wir zum Beispiel heute haben, kannst ja nicht einsteigen.
Ja, ich hatte ja übrigens einen Hauptjob. Also ich konnte ja auch nicht erzählen, dass ich hauptsächlich jetzt andere Dinge tue und nebensächlich den Hauptjob. Das funktioniert ja nicht.
Das ist nämlich auch so ein Ding. Wie geht man damit nach außen hin um? Weil naja. Ich finde, das ist eine der schwierigen Sachen, die man, also heute habe ich da ein bisschen Gewicht drin, jetzt mache ich das aber auch schon 3 Jahre, aber ich finde, das ist eine der wichtigen Sachen, wie erklärt man jetzt, diese Fragen kommen auf, mach dir mal nicht die Illusion, dass deine Kunden nicht irgendwann mal fragen nach so, was machst du denn sonst noch, wie lange machst du denn jetzt schon, also du solltest Fragen haben, du solltest Antworten so auf Fragen haben wie, warum kannst du denn da und da nicht oder wie lange machst du das schon? Wo sitzt du? Mit wem machst du das? Oder so. Also es sollte einem nie, man muss sich, glaube ich, frühzeitig der Frage bewusst werden, wie viel von meiner Zweigleisigkeit veräußere ich denn? Mhm. Also wie sehr, ich war zum Beispiel immer, ich war sehr, sehr lange bedacht, den Leuten überhaupt nicht, mit denen ich mit Videos oder Fotos zusammengearbeitet habe, gar nicht zu sagen, dass ich nebenbei oder eigentlich hauptberuflich noch Beamter bei der Feuerwehr bin. Und Rettungsdienstfahrer und sowas. Ich wollte immer nicht, dass die Leute das wissen, weil, und das war mein einziger Gedanke, weil ich nicht will, dass die mich für unprofessionell halten, weil ich zu viele Sachen gleichzeitig mache und ja vielleicht dann auf die Idee komme, dass ich das eine nicht richtig kann. Heute bin ich über diesen Gedanken hinweg. Aber man muss sich quasi immer überlegen, wie die Menschen draußen einen sehen.
Aber fairerweise muss man sagen, diesen heute bist du darüber hinweg, hast du dir erarbeitet.
Die Erkenntnis. Ich glaube, die Erkenntnis, das ist nicht unbedingt erarbeitet. Ich arbeite ja heute nicht weniger akribisch, sondern die Erkenntnis ist viel eher die, ich kann ganz locker damit umgehen, ich kann das veräußern, ich kann das sagen draußen, weil die Menschen mich überhaupt nicht danach bewerten. Also von mir denkt zum Beispiel heute keiner, ja, guck mal, der kleine Videomacher, der ist ja eigentlich Beamter. Das denkt keiner, sondern eigentlich denken die alle, boah, der macht so viele Videos, wann hat denn der noch Zeit für Feuer? Das wird mir ganz oft gesagt, wenn die hören, dass ich immer noch Teilzeit bei der Feuerwehr beschäftigt bin. Ja, das liegt an einer ganz anderen Sache als an diesem Umstand, dass du zweigleisig fährst, sondern es liegt einfach daran, wie du dich nach hinten, nach außen darstellst.
Wollte ich gerade sagen. Erstmal hast du Referenzen inzwischen gesammelt. Du bist
ja, auch, genau.
Sehr aktiv auf LinkedIn, da wo auch übrigens Fragen aufkommen. Aber warum postest du auf LinkedIn? Naja, Beiträge kann man auch planen zu bestimmten Uhrzeiten, übrigens auch, wenn du im Hauptjob bist. Also,
aber das ist der
aber
Punkt.
Auch da so
das
eine Frage können kommen. Ne?
Die Leute beurteilen mich nach meinem Auftritt auf LinkedIn. Und da erzähle ich zwar gar nicht mal so oft aktiv, aber das ist kein Geheimnis, dass ich noch bei der Feuerwehr bin und so, aber auftreten tue ich da als Videomacher.
Ja, genau.
Und ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, dass nicht der Umstand, wie er wirklich ist, darüber entscheidet, wie du wahrgenommen wirst, Deswegen darf man sich nicht scheuen zu sagen, du, das ist ja einer von zwei Jobs, die ich habe. Sondern es ist immer nur die Frage, wie professionell kannst du auftreten? Wie trittst du auch selber auf? Ne?
Ja, wie selbstbewusst. Natürlich muss man ehrlicherweise dazu sagen, wenn du noch keine Referenzen hast, jetzt.
Ich meine, nee, das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich meine nicht Referenzen. Referenzen sind ein gutes Arbeitszeugnis. Wenn ich Fensterputzer bin und ich kann sagen, guck mal, der Allianz Tower, da, den habe ich alleine sauber gemacht, dann bin ich ein krasser Typ, finde ich. Aber das ist eine Referenz, das sagt mir nur, fachlich bist du top. Mehr nicht. Was ich aber meine ist, kann ich mit dir arbeiten? Und dafür brauche ich keine Referenzen, sondern dafür muss ich dich sehen. Meine Darstellung auf LinkedIn ist der Grund dafür, dass die Leute mit mir arbeiten wollen. Die haben keine
Referenzen.
Die wissen ganz oft, es kamen Leute mit dem Satz zu mir, dass du Videos machen kannst, haben wir gesehen. Aber wir wollen mit dir arbeiten, weil du an sich ein cooler Typ bist. Weil wir mit dir ein Bier trinken können, weil wir mit dir lachen können, weil du lustig bist, weil du locker bist. Deine Darstellung, selbst wenn keine Referenzen da wären, ist viel wichtiger als alles andere. Also ich finde, ich lasse es als Ausrede, das muss ich noch sagen, ich lasse es als Ausrede nicht mehr gelten, das wird ganz oft gesagt, dass man sagt, ich habe ja keine coolen Referenzen, also kriege ich auch keine coolen Kunden. Das stimmt heute nicht mehr. Das stimmt einfach nicht.
Jein. Ich würde mal ein Jein sagen, weil du bist jetzt natürlich der Extremfall für ich bin sichtbar und präsentiere mich.
Voll Kloppy ist das professionelle Wort.
Jetzt ist nicht jeder so und Es ist fairerweise ist es schon so, dass wenn du neu anfängst, keine Referenzen hast, noch nicht, Kleinunternehmer bist und dann mit dem ersten Kunden anbahnst und ihm noch sagst, ich mache das als Nebengewerbe, da gehen alle Alarmglocken an.
Würde ich auch nicht sagen.
Und aber deswegen reden wir ja drüber. Und sehr wahrscheinlich wird es nicht zu diesem Auftrag kommen.
Ja, man weiß nicht.
Ne? Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er nicht kommt, als dass er kommt.
Ich würde aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, ne? Das muss man auch sagen.
Vielleicht stellt er die Frage und vielleicht hast du nicht daran gedacht und sagst, Mensch, ich baue mir das gerade auf und das ist ja auch alles richtig.
Aber dann könnte man auch meinen, wenn das dann nicht zustande kommt, dann ist die Gap zwischen euch vielleicht so groß, dass das einfach noch der Kunde ist, noch zu früh für dich.
Das ist der falsche Kunde.
Das ist wahrscheinlich vom Schicksal her so gewollt, dass das noch nicht zustande kommt. Da würde ich mir auch gar keinen Kopf machen.
Aber
ich musste auch reinwachsen.
Wichtig, dass wir darüber reden.
Ja, absolut. Die Kunden, die ich heute bediene, bei dir wird es genauso sein. Die Kunden, die wir heute bedienen, die hätte ich vor 3 Jahren überhaupt nicht bedienen können. Da hätte ich mir meinen Ruf zerstört, wenn ich versucht hätte, für internationale Unternehmen wie heute ganze Kampagnen zu verfilmen und zu produzieren.
Absolut.
Wenn ich das vor 3 Jahren versucht hätte, die hätte mich ausgelacht.
Absolut. Deswegen ist es aber wichtig, das anzusprechen. Ne? Wenn du all die Sachen hast, fang klein an, fang unten an, sammle Erfahrung und da kriegst du auch ein Gefühl für ganz viele Dinge. Und dann wird es nach hinten raus auch professioneller. Und das erwartet auch keiner, dass du sofort professionell bist. Fang an. Also eigentlich ist es immer fang erstmal an. Und fang aber so an, das finde ich sehr wichtig, immer mit dem Gedanken, wenn ich anfange, wie unterscheide ich mich von allen anderen, die das Gleiche tun? Die Frage solltet ihr ab Tag 1 mitnehmen, weil die wird euch ab sofort begleiten und die entscheidet über Erfolg oder Nicht-Erfolg. Wie viel Zeit haben wir? Aber ich würde dir sonst gerne noch die Frage stellen, wie bist du zum Nebengewerbe gekommen?
Ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf.
Oha.
Wir sind jetzt bei 42, 43 Minuten. Das machen wir einfach nächste Folge. Wir machen dann 2 Teiler draus.
Ist okay. Wir machen 2 Teiler draus.
Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Das ist auch eine Premiere. Wir hatten noch keinen 2 Teiler. Wir machen 2 Teiler draus.
Das heißt, es ist kein Feierabend jetzt.
Wir cutten dich jetzt hart ab hier.
Nee, sowieso noch nicht.
Wir cutten dich jetzt hart ab hier und hören uns nächste Folge wieder. Dann gucken wir mal, wie das bei mir alles so vor sich ging.
Gut, dann
tschüss.
Tschüss, oder wie?
Ja.
Tschüss. Das ging jetzt schnell hier.